Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Anne Villander und ich widmen uns heute einem aktuellen Film, nämlich David Finchers The Killer in der Hauptrolle mit Michael Fassbender und Tilda Wattestäbchen Swinton. Wir fangen an mit einem Lied, das...
Ich glaube, Wattestäbchen ist es zu erklären.
Ach so, ja. Das, ich hätte es noch erklärt während des Films, weil Tilda Swinton als Wattestäbchen beschrieben wird. Das muss wahrscheinlich in ihren weißen Haaren liegen und weil sie eher schlanker Gestalt ist. Zur Einstimmung ein Lied von den Smiths, denn Michael Fassbender als Killer hört auch schließlich die Smiths, nämlich How Soon Is Now. Ja, Arne, ich habe mich die ganze Zeit bei dem Film gefragt, wäre der Film vielleicht besser oder interessanter, wenn er kein Voice-Over hätte? Wie siehst du das?
Ja, das ist schon die entscheidende Frage bei diesem Film. Denn dieses bedeutungsschwangere Pseudo-Hardboiled-Voice-Over des Killers Michael Fassbenders macht den Film, finde ich, noch banaler, als er ohnehin schon ist. Das Drehbuch basiert auf einer Comic-Reihe, die in Frankreich erschienen ist, wurde adaptiert von dem Drehbuchautor, der Seven vor vielen Jahren gemacht hat. Brad Pitt sollte eigentlich die Hauptrolle spielen. Es wurde dann Michael Fassbender, der fast den gesamten Film über zu sehen ist. Vor allem ist aber seine Stimme zu hören als Voice-Over. Und im Deutschen ist das eine, wahrscheinlich auch in der Originalversion, eine sehr ruhige, gesetzte Stimme, die ganz bedeutungsschwanger die Grundregeln des Lebens und der Arbeit eines Killers schildert. Also vollkommen rational, unemotional. So, was der Film nun aber zeigt, ist genau das Gegenteil. Der Killer macht alle möglichen Fehler gegen seine eigenen Regeln, so dass es fast schon eine Komik hat, die man bei Filmen von David Fincher natürlich eigentlich nicht kennt. Also alles, was wir sehen, widerspricht den goldenen Regeln, die Fassbender aus dem Off spricht. Und dadurch entsteht eine möglicherweise unfreiwillige, vielleicht auch beabsichtigte Komik.
Ja, sie entsteht ja vor allem auch dadurch, dass er den entscheidenden Schuss am Anfang des Films versemmelt, indem er eine Unschuldige tötet. Deshalb habe ich ja gedacht, wie wäre der Film denn eigentlich, wenn er kein Voice-Over hätte? Weil er spricht ja sehr selbstbewusst von der Ruhe, die er ausstrahlt, dieser buddhistischen Ruhe, mit der er sich auf seinen Schuss vorbereitet und den Puls, der unter 60 gehen muss, damit er trifft. Und wenn man ihn da nicht hätte reden, dann wäre das vielleicht sogar fast noch interessanter, weil man neigt ja schon vorher zu denken, dass irgendwas schief gehen könnte, weil er so selbstbewusst ist. Aber wenn man ihn nicht hören würde, sondern einfach nur konzentriert sieht, auch seine Verkleidung als Deutscher, wo er sagt, man wird nicht angesprochen, also auffälliger im Sommer rumlaufen als diesen Rentner-Look.
Ganz genau.
Das geht eigentlich gar nicht. Ne? Er macht einiges richtig, er fliegt immer Economy statt Business, also er tut nicht so, als wäre er reich.
Ja, aber selbst wenn du und ich Killer wären, wüssten wir das, oder?
Ja, ich müsste schon wissen. Er wird ja vielleicht auch entdeckt, weil er die Aliase, die er wählt, ich weiß gar nicht, ob Aliase, Plural von Alias, also die Decknamen, das sind ja alles so Sitcom-Figuren, ne? Und das zieht er so dieses...
Das beste, Lou Grant.
Lou Grant, der zieht das dann auch so durch. Und ich bin mir nicht sicher, ob man nicht gerade über die Tatsache, dass man auffälliges Muster zeigt in der Auswahl seiner Decknamen, nicht vielleicht doch auffangen konnte. Ich will nur mal kurz zu der Musik sagen, ne? Ich finde... Die Tatsache, sich für eine Band zu entscheiden und die durchzuspielen, ich weiß gar nicht, ob es teuer ist, mir Songs zu kaufen und einzubauen, die finde ich an sich nicht schlecht, aber jeder kennt ja von How Soon Is Now, was wir eingespielt haben, diesen Gitarreneffekt, den Johnny Marr spielt, und der ist doch sehr, sehr plakativ gegengeschnitten mit der Anfangskiller-Szene, als er versucht, den Mann und nicht die Prostituierte vor die Kamera zu kriegen. Ja. Generell entscheidet sich Fincher oder entscheidet sich Fassbender und Fincher, Fassbender ist ja Smith-Fan, fast nur für die großen Hits. Heaven Knows I'm Miserable Now, dann natürlich Girlfriend in a Coma, weil seine Frau ja geschlagen wird. Ja, hört man einmal Well I Wonder, hört man einmal, aber ansonsten ist wird auch sehr, sehr suggestiv auch mit den Zeilen von Morrissey. Mhm.
Ja, es ist ganz schlecht gewählt. Also man glaubt keine Sekunde, dass Fassbender, dass der Killer Songs der Smiths hört. Ist auch sehr untypisch für einen Film von Fincher. Wie immer in grün gehalten, ganz kalte, stilisierte Bilder.
Orange and Teal.
Ja, ein Widerspruch gegenüber den Songs von Morrissey und Marr, die man da hört. Und das Suggestive, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Inhalt der Songs und den Bildern oder dem, was da erzählt wird. Aber das ist natürlich sehr aufdringlich. Man denkt dann doch immer, worum geht es in Well I Wonder, worum geht es in House Who Is Now, worum geht es in Heaven Knows I'm Miserable Now. Dann findet man den Zusammenhang, verliert dann aber den Kontakt zu dem Film. Noch etwas anderes. Die Killergeschichte, die hier erzählt wird, wurde immer und immer wieder in besseren Filmen erzählt. Blast of Silence wurde der erste Film dieser Art, auch ein Film Noir schon in den 40er Jahren. Blast of Silence von 1960, ein B-Movie, dann Der Schakal von Fred Zinnemann, sehr berühmt, und natürlich Der eiskalte Engel von Jean-Pierre Melville. Fincher verdankt alles, auch das Grüne, die grüne Farbe, Jean-Pierre Melville.
Ja.
Da ist Alain Delon, der Killer, der noch besser ist als Fassbender, der hier natürlich der sehr gut spielt. Ich habe in einigen Besprechungen gelesen, dass das Verhärmte, das Schlangenäugige und das Mürrische und das Unbewegte sein Qualitäten, die Fassbender hier einbringt. Das ist natürlich auch wahr. Aber dieser Mann verleitet einen nicht dazu, mit ihm mitzufühlen.
Ja, er sieht lustigerweise, wie du das Aussehen gesprochen hast. Ich finde, er sieht gerade, als er Tilda Swinton gegenüber sitzt, aus mit seinem, er ist glaube ich 48, ist Fassbender, sieht immer mehr ein bisschen aus wie Viggo Mortensen, ist mir aufgefallen. Mhm. Die Smiths singen ja nicht ohne Grund bei Right, You Should Be Blungeoned in Your Bed, ne, bei Big Mouth Strikes Again. Ja. Aber er sagt auch zu sich selbst, was würde John Wilkes Booth tun? Also auch wieder so ein lapidarer Satz. John Wilkes Booth hat ja eben. Der hat ja auch kein Glück gehabt, Booth, ne? Muss man davon mal ganz abgesehen. Aber Arne, die Frage an dich ist vor allen Dingen auch, gibt es heute eigentlich noch Auftragskiller? Also alle kennen Carlos, ne, den Supertypus. Aber gibt es die eigentlich noch?
Natürlich. Das glaube ich schon. Aber die Art, wie das hier geschildert wird, ist halt voller Klischees. Man hat keinen wirklichen Einblick in das Wirken eines Auftragsmörders. Das hat man nicht. Das ist alles den anderen Filmen entnommen. Wie man sich das so vorstellt. Immer Mietwagen, Flüge, Economy Class, von einem Ort zum anderen. Der Film ist in 6 Kapitel, glaube ich, aufgeteilt, jeweils nach den Orten, in New Orleans, Florida, New York und einen Epilog. Aber das ist auch sehr gewollt.
Ja, du hast ja auch
andere Orte sein, es bräuchte keine Kapiteleinteilung.
Ja, es gibt tatsächlich wenige Persönlichkeitsmerkmale, die ihn auszeichnen. Vielleicht bemerkt man die eher noch stilistisch. Also mir ist aufgefallen, dass die Tatsache, als der Killer zu seiner Villa zurückkehrt und merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass Fincher da auf die Handkamera umschwenkt. Und das sorgt ja für mehr Chaos. Ne? Die ganze strukturierte Ruhe, diese Symmetrie der Räume, in denen der Killer sich zurückzieht oder in die er halt die Fensterscheiben des Gegenübers im Blick nimmt, die hört dann auf. Ne? Er wird dann irgendwie sehr unsicher mit der Handkamera verfolgt, weil er weiß, dass in seiner Villa mit seiner Frau was nicht stimmt. Mhm. Und dann trifft er ja aufs, beziehungsweise er trifft auf seinen Schwager, der erzählt, was mit seiner Frau passiert ist. Und es gibt so einen schönen Satz, den sie dann im Krankenhausbett sagt. Ne? Also sie hat irgendwie auf den Killer eingestochen, dann ist sie durch eine Scheibe gesprungen und dann rannte sie in den Dschungel. Das ist sehr, sehr tough und sehr, sehr schlagkräftig gewesen. Ich glaube, ein großer Fehler des Films ist dennoch, dass dieser Verzicht auf Charakterisierung des Killers so weit geht, dass man auch sein Liebesleben nicht zeigt. Und Frauen Eine Frau als Anhängsel, das ist im Grunde eine Darstellung, die man eigentlich heutzutage nicht mehr bringt. Also im Grunde genommen dient die Frau nur als Vehikel des Rachefeldzugs und dieser Kompetenzschau des Killers, wie er schafft, jeden aus dem Weg zu schaffen, der ihn stört. Und sie sozusagen nur als seine Frau sozusagen am Ende bei der Liga auf ihn wartet, das ist nicht mehr modern. Das hat mich gewundert.
Ja, ich finde, es ist keine Frage der Modernität oder die Frage habe ich mir nicht gestellt. Du hast recht, das ist ungewöhnlich. Aber ich denke vor allem, dass diese Liebe oder die Verbindung der beiden nicht glaubwürdig ist. Er scheint nicht der Mann zu sein, der eine Frau in der Dominikanischen Republik hat. Also das ist an den Haaren herbeigezogen. Widerspricht ja auch vollkommen seinen Grundsätzen. Noch einmal Jean-Pierre Melville. Der Samurai ist natürlich ein einsamer Mann und das wird in dem Film von Melville gezeigt. Alain Delon hat keine Verbindung. Er liebt Catherine Deneuve, aber lebt nicht mit ihr zusammen. Die Verbindung ist unmöglich. Hier im Killer glaubt man diese Beziehung nicht.
Ja.
Ich glaube sie nicht.
Er tötet dann ja als erstes dann auf seinem Rachefeldzug den jungen Taxifahrer. Ich dachte mit dem Moment irgendwie, okay, er sagte irgendwie, ne, man darf keine Empathie zeigen und keine Schwäche. Aber ich habe das Gefühl, als er diesen Jungen umbringt, von dem Zeitpunkt an ist sein Leben auch ein bisschen verdammt. Denn ich bin mir nicht sicher, ob man diesem Prinzip so folgen sollte. In dieser kleine Junge, dieser vielleicht minderjährige Taxifahrer, der ist ja wirklich eine arme Sau. Ne?
Er hält sich auch nicht daran, denn die Sekretärin des Chefs, den er umbringt, die bringt er zwar um, aber sie bittet ihn darum, es wie einen Unfall aussehen zu lassen, wie einen Treppensturz, damit ihre Familie die Versicherung bekommt. Auch das gewährt er und widerspricht damit auch seinen haarsträubenden Grundsätzen.
Ja, ich war nie der größte Fan von Tilda Swinton, also ich habe sie auch nur Wattestäbchen genannt, weil sie im Film so genannt wird, aber ich finde auch sie ein bisschen zu prominent. Danach lässt der Film ja, es wirkt so ein bisschen, als sei die Konfrontation mit ihr der Höhepunkt, weil sie ja die zweitbekannteste Schauspielerin ist im gesamten Film. Er trifft am Ende ja nochmal auf diesen Milliardär, der mehr oder weniger als Fehler diesen Mordauftrag an ihn erteilt hat. Das ist so antiklimatisch. Also man hätte vielleicht mit Tilda Swinton enden müssen. Wenn ich es richtig gesehen habe, wird ja sozusagen ihr Tod auch dadurch mitgerechtfertigt, dass man noch so ein Messer hat blitzen sehen, das sie aus ihrer Handtasche hat ziehen wollen. Wie fandest du sie denn?
Ja, also diese Klimax ist keine Klimax, weil das, was geredet wird, bedeutungsschwanger wirkt, aber eben nicht ist. Also sie sagt auch nichts Entscheidendes, weder über die Auftragsmorde noch über ihre Verbindung. Sie spielt natürlich sehr gut. Man sieht, was sie alles leisten könnte, wenn sie entsprechende Sätze hätte. Aber sie hat keine bedeutsamen Sätze. Und Fassbender hört die ganze Zeit nur zu. Diese Szene dauert in dem Restaurant vielleicht 8 Minuten. Dann gehen sie nach draußen. Es ist klar, dass sie sterben wird. Es sind nochmal 5 Minuten. Und nichts erklärt Swinton, nichts erklärt Fassbender, nichts erklärt die Auftragsmorde. Es ist einfach letzte Worte. Hast du das nicht kürzlich gesagt, letzte Worte?
Ja.
Ich dachte, du hättest das gesagt.
Das kann sein. Ich weiß.
Bei unseren Gesprächen, die letzten Worte.
Ja,
man weiß, dass es die letzten Worte sind. Sie lässt noch den guten Whisky bringen. Sie ist Stammgast in diesem Lokal. Sie ist höflich, sie weiß, dass sie nicht entkommen wird. Sie sagt sogar, ich könnte jetzt schreien, aber ich würde doch nicht entrinnen. Das glaube ich gar nicht. Also das ist ein Restaurant mit Kellnern, die sie kennt. Es ist eigentlich ein sicherer Raum. Er hätte dann schießen müssen in diesem Restaurant und fliehen müssen.
Ja.
Und dann wäre er vielleicht gefasst. Sie hätte auch aufspringen können und zum Beispiel zum Tresen laufen. So, also auch das wirkt einfach nicht glaubwürdig. Es ist wie oft bei Fincher elegant, dass das Setting ist toll, die Schauspieler sind gut. So, aber man glaubt es einfach nicht. So wie der ganze Film natürlich so kalt stilisiert ist und man für niemanden Sympathie empfindet, ist einem dann auch gleichgültig, was aus dem Off gesprochen wird.
Es gibt ja diese Phrase von Style over Substance, auf die Ridley Scott mal geantwortet hat, the style is the substance.
Ja, das stimmt ja bei Ridley Scott, aber bei Fincher glaube ich nicht.
Ja, es kommt ja auf den Film an. Ich bin oft begeistert von ihm, also Zodiac und Gone Girl, und oft lassen mich seine Filme auch kalt, so wie halt Mank oder wie Panic Room. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich schätze ihn jetzt so ein, Gone Girl war ja erfolgreich und Mank war ja auch sehr, sehr beliebt. Kann er sich die Stoffe ja aussuchen. Er macht nach 3 Jahren jetzt einen Film, mit dem er sich so verschätzt hat. Also unsere Kollegin Heller vom Musikexpress hat auch darauf hingewiesen, dass recht viel Product Placement zu sehen sei hier. Sie meint, sie fühle sich manchmal so, als würde sie in Berlin auf dem Mercedes-Platz stehen, überblinkt der Starbucks, Five Guys und McDonald's einem entgegen. Mhm. Das ist mir zwar da nicht so aufgefallen, aber irgendwie scheint sich Fincher auch nicht richtig im Klaren darüber gewesen zu sein, ob er jetzt einen Film erzählen will, der ein Innenleben erzählt oder der einfach nur zeigen will, wie ästhetisch es sein kann oder stilisiert, wenn man sich auf den Tod von Menschen vorbereitet.
Ja, und dann ist es natürlich das Handwerk sozusagen, all das, was man an den Tatorten sieht, eben auch nicht ästhetisch. Ne? Ja. Wenn man sieht, wie die Villa dann zugerichtet ist oder all das Blut der Frau, auch die unsinnige Tötung der Prostituierten anstelle des Moguls, in der Wohnung gegenüber. Damit beginnt ja der Film. Also mit diesem unglaublichen Unfug, dass dann immer das mit dem Puls, der dann auf 60 oder was herabgesenkt werden muss, und dann erschießt er die Prostituierte. Man ahnt es ja schon. Ne? Man ahnt es ja schon, wenn fünf Minuten gegen die Wohnung gegenüber beobachtet wird und dass er dann natürlich genau in dem Moment schießt, da sich die Prostituierte ans Fenster stellt.
Aber ist das nicht komisch? Warum müssen Sie das Killer eigentlich immer so ungemütlich machen vom Fenster? Ja, der ist tagelang da.
Immer hinlegen, auf eine Trage oder auf einen Divan.
Ich muss dann immer an den Film von Clint Eastwood denken, mit dem Scharfschützen, den Bradley Cooper spielt, diesen dekorierten Scharfschützen, der aber dann später selber umgebracht wird. Dieser Sniper, oder ich weiß gar nicht, wie der hieß, das war ganz gut gemacht. Der hat sich ja immer da in seinem Fenster umverbunkert. Man sah mal so richtig durchgeschwitzt im Matratzen und daneben so Essenspackungen, weil das ist das eigentliche Leben. Du musst die ganze Zeit da lauern, legst dich ab, schwitzt und legst deine Essenstüten um. Ich meine, der Killer will natürlich keine Spuren hinterlassen, aber man sieht ja auch, wie er nach dem misslungenen Attentat wirklich alles so wirklich überordentlich entsorgt in allen 50 verschiedenen Ecken von Paris. Ich weiß nicht, ob das notwendig gewesen wäre.
Man sieht es übrigens, genau solche Szenen, Scharfschützen in den Bonn-Filmen. Auch zuletzt in den letzten Filmen. Da wird immer genau die Vorbereitung gezeigt, immer der schwarze Anzug, die Präzision. So, offenbar sieht man gern diese Präzision der Scharfschützen. Das ist ganz seltsam, dass das immer gezeigt wird und nicht das, wie zum Beispiel noch in den John Le Carré-Verfilmung der späten 70er Jahre, das schmutzige Geschäft des Tötens.
Ja, warum sagt er eigentlich am Ende, jetzt ist er doch einer von vielen? Ich habe es irgendwie nicht verstanden.
Das ist mir auch unbegreiflich. Also was soll da die Pointe sein? Also man kann nur rückblickend von einem Lebensweg sprechen. Ja, das stimmt. Ein Lebensweg ist ein Weg, den man gegangen ist. Aber dann der letzte Satz, man ist nur einer von vielen, wie ich.
Ja.
Statt ein Auserwählter.
Ah ja, okay, das sieht an. Vielleicht abschließend unsere Rolling Stone-Bewertung. Ich gebe dem Film 2,5 Sterne.
Ja. Ja, 2,5.
Zweieinhalb. Zwei. Gut, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.